Ich brauche jetzt mal eure Konzentration, eure ganze Aufmerksamkeit. Und zwar werdet ihr gleich zwei Bilder auf der Leinwand sehen und ihr müsst eine Entscheidung treffen. Also, jetzt Fokus und dann die zwei Bilder. So, jetzt ist natürlich die interessante Frage. Wer hätte den Apfel genommen? Ihr dürft einmal eure Hand heben. Okay, das tut jetzt alle zwar nur so. Ich hätte gedacht jetzt, dass es maximal so ein, zwei Personen sind. Dann verschone ich alle anderen jetzt. Die müssen nicht die Hand heben. Ihr müsst euch nicht entblößen. Genau, ich habe das gerade gefragt, weil wir vor 2 Monaten, ungefähr 2 Monaten, mit der Jugend bei der langen Nacht der Wissenschaft waren. Und da war ich mit meiner kleinen Gruppe, wir waren so 4, 5 Leute, sind wir unterwegs gewesen. Und da waren wir bei einem Vortrag, sind da reingegangen. Und dieser Vortrag ging zum Thema Aufmerksamkeit und wie unsere Aufmerksamkeit mit den Entscheidungen, die wir treffen, zusammenhängt. Ich kann das jetzt nicht alles wissenschaftlich korrekt wiedergeben, aber das, was mir in Erinnerung geblieben ist, ist, dass das, was wir als erstes anschauen oder das, was wir anschauen, wahrscheinlich das ist, für das wir uns entscheiden. Und die haben das dann in so verschiedenen Studien nachgewiesen mit so Eye-Tracking-Geräten, also mit so Geräten, die verfolgen, wo unser Blick hingeht, und haben da verschiedene Sachen rausgefunden. Und ich finde das ganz spannend, weil das besonders ja für Werbung interessant ist. Das ist ein riesiges Forschungsgebiet, was immer mehr wächst, weil Werbung natürlich davon profitiert, dass unsere Aufmerksamkeit dahin gelenkt wird, wo ja, der Verkäufer das haben will, damit wir uns dann entscheiden für die Sache, die er uns verkaufen will, der Verkäufer. Also ich finde das eine total faszinierende Sache, weil wir Menschen das rausfinden, was Gott sich schon lang gedacht hat, was er in uns hineingelegt hat. Gott kennt das alles schon, diese tiefen Dinge, die er in unser Herz, in unser Leben hineingelegt hat. Und wir als Menschen haben viele Sehnsüchte von Gott in uns hineingelegt bekommen. Eine dieser Sehnsüchte, dieser Wünsche, Entschuldigung, ich bin gerade ein bisschen durcheinander. Ich muss kurz runterkommen. Genau. Gott hat in uns viele Dinge hineingelegt. Unter anderem der Wunsch und die Sehnsucht danach, erfüllt zu werden, Glück zu haben und ja, so Freude zu erleben in unserem Herzen. Und das ist so einer der Entscheidungspunkte bei so Entscheidungen. Was uns Freude bringt, dafür entscheiden wir uns. Was uns Freude bereitet, dazu zieht es uns hin, da schauen wir hin. Und das ist auch gut so, das hat sich Gott gut ausgedacht. Und diese Sehnsucht danach, glücklich sein zu wollen, Freude zu erleben, Vergnügen zu erleben, Zufriedenheit zu haben im eigenen Leben, das kennt jeder von uns. Und genau damit möchte ich heute mit euch ein bisschen tiefer reinschauen. Damit möchte ich mich mit euch jetzt so ein bisschen auseinandersetzen. Ich möchte aber tiefer schauen als nur diese Freude an zum Beispiel einer Eiskugel. Ich möchte da dahinter schauen, was Gott sich dabei gedacht hat, wie er sich vorstellt, dass wir glücklich werden. Er ist ja unser Schöpfer, er weiß, was er sich bei uns gedacht hat und wie wir tatsächlich in unsere Lebensbestimmung reinkommen und glücklich werden. Und zu Beginn möchte ich nochmal in dieses Ding, in diese Freude, in diese Definition von Glück reinschauen. Und ich glaube, da gibt es zwei Aspekte von Freude, von Glück. Und der erste Aspekt ist, ich habe den hier mal aufgeführt auf einer Folie, das ist der Aspekt der Freude in einem Moment. Also Freude, Vergnügen, Fröhlichkeit, Glück, Zufriedenheit, das sind Dinge, die wir erleben in einem Moment, in einer Momentaufnahme sozusagen. Und dann gibt es noch eine zweite Perspektive auf dieses ganze Thema Freude und Glück, und das ist die zukünftige Erwartung, die wir in uns haben. Also Verlangen, etwas wollen, eine Sehnsucht nach etwas, ein Durst nach etwas, vielleicht auch Leidenschaft, das ist auch ein Begriff, der das so ein bisschen beschreibt. Also das ist was, wonach wir uns sehnen. Die rechte Spalte ist das Zukünftige und die linke Spalte ist das im Moment, in der Gegenwart. Diese zwei Aspekte. Und bei jedem von uns lösen diese zwei Seiten, diese zwei Aspekte verschiedene Assoziationen hervor. Wir haben alle da schon Erfahrungen und Erlebnisse gemacht, die uns da bestimmte Gefühle hochkommen lassen, wenn wir diese verschiedenen Begriffe auch lesen. Und ich möchte diese Begriffe einfach mal so nebeneinander stellen und ungewertet lassen. Einfach diese zwei Aspekte, einmal das Gegenwärtige und einmal das Zukünftige. Und möchte da jetzt nochmal tiefer reinschauen, weil obwohl diese beiden Aspekte sich voneinander trennen lassen und das eine in dem Moment stattfindet und das andere so eine Erwartungshaltung, Vorfreude vielleicht in die Zukunft ist, sind die Grenzen da doch sehr verschwommen und gar nicht so klar. Und zwar ist die Sehnsucht, die wir haben, ein Teil der Freude an etwas. Und das lässt sich vielleicht so ganz gut darstellen. Also Freude lässt sich untergliedern auch in die Sehnsucht, in das, was wir zukünftig erwarten. Und ich glaube, das ist was Wichtiges, ein wichtiges Wissen zu haben, dass Freude nicht nur das Vergnügen in dem Moment ist, sondern auch eine Erwartung ist, die wir in die Zukunft haben. Also auch Vorfreude ein Teil von Freude ist. Ich möchte euch dazu ein Beispiel geben, um es ein bisschen anschaulicher zu machen. Ihr habt sicher schon mal erlebt, dass ihr eine Person, die euch wichtig ist, vielleicht Wochen, Monate oder sogar Jahre nicht mehr gesehen habt. Und aber in einigen Tagen bevorsteht, dass ihr die Person mal wieder trefft. Und dann kommt in jedem von uns doch eine Vorfreude hoch, die Person wieder zu treffen. Und ganz spannend ist, dass sich diese Vorfreude gar nicht trennen lässt davon, dass wir dann tatsächlich die Person auch sehen. Vorfreude wäre nichts ohne die Freude in dem Moment dann tatsächlich selbst. Also die Grenzen zwischen Vorfreude und Freude selbst in dem Moment, die sind ganz fließend, das gehört einfach zusammen. Und die Sehnsucht, diese Vorfreude, kann nur dann geweckt werden, wenn wir tatsächlich schon erlebt haben, dass das, worauf wir uns freuen, gut ist, dass es uns Freude bereitet. Also Vorfreude ist nur da, wenn Freude da ist. Sehnsucht ist nur da, wenn wir uns nach etwas sehnen, wissen, was es ist. Ich möchte euch das Ganze auch nochmal ganz praktisch vor Augen führen mit einem Beispiel. Und zwar war Kalle auch beim Aufbau von Holzheim mit dabei und auch in der Chillwoche davor. Und ich habe da von Kalle eine Sache gelernt. Und zwar hat er immer wieder von seiner Lieblingsmarmelade erzählt. Vielleicht haben das einige von euch auch schon mal gehört. Und zwar ist Kalles Lieblingsmarmelade Himbeer-Passionsfrucht. Eine ganz spannende Kombination. Aber wenn ihr diese Marmelade mal probiert hättet, dann könntet ihr nicht mehr ohne die Marmelade leben. Die ist wirklich sehr, 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 sehr gut. Und ich möchte euch wirklich raten, mal nach dem Gottesdienst zu Kalle zu gehen und ihn nach dieser Marmelade zu fragen. Ich denke, er wird euch gern beraten. Was ich sagen möchte, ist, das ist wirklich toll, diese Marmelade. Und Kalle könnte das wahrscheinlich noch viel besser als ich hier, diese Marmelade anzupreisen. Und Kalle läuft wahrscheinlich auch gerade schon das Wasser im Mund zusammen, wenn ich hier so von seiner Marmelade rede. Aber alle, die jetzt diese Marmelade noch nicht können, sind zwar vielleicht interessiert, was es da so gibt, was diese Marmelade so besonders macht, aber wirklich jetzt so ein Bild vor Augen haben und diesen Wunsch, diese Marmelade zu probieren, dass dieser Wunsch geweckt wird, da muss dem vorausgegangen sein, dass man diese Marmelade tatsächlich mal probiert hat. Also diese Vorfreude, diese Sehnsucht nach etwas wird erst geweckt, wenn man sie tatsächlich schon erfahren hat, die Freude. Und ich finde das auch wieder so eine coole Sache, dass Gott das in uns hineingelegt hat, dass wir uns nach etwas sehnen können, wenn wir es schon erlebt haben. Dass es diesen Zusammenhang gibt, dass wenn wir schon Freude erlebt haben, wir wieder dahin wollen, das zu erleben und dafür vieles aufzugeben, nochmal dieselbe Freude zu erfahren. Ich finde das eine spannende Sache, dass Gott das so in uns reingelegt hat. Im Lesungstext, den Hajo euch eben vorgelesen hat, in Philipper 4, Vers 4 heißt es, und ich möchte das auch nochmal vorlesen: Freut euch im Herrn alle Zeit. Und noch einmal will ich es sagen, freut euch. Wenn Gott das sagt, wenn Paulus stellvertretend für Gott das so schreibt, dann heißt es, Gott wünscht sich, dass wir glücklich werden, dass wir uns freuen, dass wir vollkommen ausgefüllt sind, dass da kein Mangel mehr in unserem Herzen ist, dass unsere Sehnsucht gestillt wird. Das ist Gottes Wunsch, dass wir ausgefüllt sind. Und zum anderen wird in dieser Aussage deutlich, Gott wünscht sich, dass wir nicht in irgendeine Richtung Freude erleben, nicht irgendwo in der Welt unsere Freude bekommen, unsere Sehnsüchte stillen, sondern dass wir bei ihm an der richtigen Adresse sind. Es ist in Gottes Sinn, dass wir in ihm glücklich werden, dass wir in ihm unsere Freude haben und dass wir in ihm Zufriedenheit erleben. Und Gott lädt dich zu einer Beziehung ein, in der du ihn tiefer kennenlernen kannst und in der Beziehung kannst du erleben, wie Gott dich glücklich macht, wie du in Gott dein Glück und völlige Zufriedenheit finden kannst. Und ich habe das ja eben schon ausgeführt mit diesen zwei Aspekten von Freude. Einmal in dem Moment und einmal dieses Sehnen, dieses Verlangen nach etwas. Und deswegen glaube ich auch, dass ein Aspekt davon, sich an Gott oder in Gott zu freuen, auch der ist, sich nach Gott zu sehnen. Eine Sehnsucht im Herzen zu tragen, mit allem zu Gott zu kommen, nur die Gemeinschaft mit Gott zu suchen. Gott hat es sich so gedacht, dass unsere ganze Anziehung, unsere ganze Begierde auf ihn gerichtet sein soll. Dass wir in jedem Moment und auch in der Zukunft alle unsere Sehnsucht in ihm stillen. Dass wir in ihm glücklich werden und in ihm ganz ausgefüllt werden. Das Ziel unserer Freude, dieser Sehnsucht in unserem Herzen, ist also nicht, Emotionen zu erleben oder irgendwie von verschiedenen Dingen irgendwie befriedigt zu werden, sondern tiefe Gemeinschaft mit Gott zu haben. Und deshalb dreht sich die Freude an Gott nicht mehr um dich selbst, sondern um Gott. Also Paulus nimmt da diese Perspektive von dem Ich weg hin zu Gott. Also für mich war das so ein Erkenntnismoment in der Vorbereitung, dass ich hatte da mit Frank drüber geredet, was ich so denke zu der Freude. Und in dem Gespräch wurde mir auf einmal so klar, auf eine ganz neue Art und Weise, dass Gottes Größe völlig ausreicht, alle meine Sehnsüchte, alle meine Wünsche ganz tief und völlig überfließend zu befriedigen. Dass es nichts anderes braucht als Gottes Größe, so eine Begegnung mit Gott. Und damit meine ich jetzt nicht einen Moment und dann ist es für immer gestillt, sondern das kontinuierliche in Beziehung sein mit Gott. Und das ist mir nochmal ganz neu bewusst geworden, für diesen Aspekt meines Lebens, dass ich mich Gott ganz hingeben will, dass ich mich ganz nach ihm ausrichten will, mich ganz nach ihm sehnen will und mich nicht abhängig machen möchte von meinen Umständen und Situationen und verschiedenen Dingen in meinem Leben, die vielleicht sogar Anlass dazu geben würden, völlig deprimiert zu sein. Wahrscheinlich nicht so schlimm wie viele andere Leute, aber was ich als Fokus bekommen habe, ist, ich möchte Gott ins Zentrum meiner Freude stellen und mich an ihm freuen und an nichts anderem, weil alle anderen Dinge vergänglich sind, Gott aber beständig ist. Und da ist diese Frage dann im Raum so, will ich das? Will ich mich ganz abhängig machen, auch meine Freude von Gott? Und da kommen vielleicht Fragen und Zweifel auf, wie nur Gott ausreichen kann, um meine Begierden, meine Sehnsüchte zu stillen. Das ist so ein Ringen um diese Entscheidung, Gott allen Raum zu geben oder doch noch Freifelder zu lassen, in denen ich dann meine Sehnsucht und meine Begierden an anderen Stellen befriedigen möchte. Also geht es mir um mich, um meinen Weg irgendwie zu finden, oder geht es mir darum, Gott in alle Aspekte meines Lebens hineinzulassen und meine Freude ganz von ihm prägen zu lassen? Weil das ist nicht so leicht. Das ist nicht leicht, nur Gott meine Freude sein zu lassen, weil das ganz meiner Natur entgegensteht als Mensch. Als Mensch bin ich dazu fast gedrängt, mich selbst zu verherrlichen, meine Freude überall zu suchen, außer bei Gott. Und trotzdem sagt Gott, nur ich kann dich ganz ausfüllen, nur ich kann dir tiefe Freude im Leben geben. Und zum anderen ist das aber auch total befreiend, dass Gott seine Freude in uns legen möchte, dass wir uns nicht abrackern müssen bis zum geht nicht mehr und dann irgendwie tot umfallen, weil das Suchen nach Freude in unserem Leben ist wahrscheinlich das Unfreudigste, was es gibt, weil man die Freude ja noch nicht hat und auf der Suche danach ist. Und deshalb, glaube ich, ist es eine total befreiende Botschaft, zu wissen, dass in der Beziehung zu Gott Gott uns seine Freude schenkt und er hat Freude im Überfluss. Und da kommt wieder das Marmeladenprinzip ins Spiel. Wenn wir Gott schon geschmeckt haben, wenn wir schon gesehen haben, wie er ist, wenn wir seine Freude schon mal erlebt haben in unserem Herzen, dann haben wir diese Sehnsucht danach, mehr davon zu bekommen, mehr in Gemeinschaft mit Jesus zu sein. Ein Beispiel dafür ist vielleicht auch nochmal so ein Ehepaar. Ich stelle mir da so ein altes Ehepaar vor, das schon viele Jahre miteinander unterwegs ist und die sich immer noch tiefer kennenlernen können, die immer noch einen anderen Aspekt des anderen erleben können. Da ist nie alles ausgeschöpft. Bis zum Lebensende gibt es immer noch Stellen im Leben des anderen, die man tiefer kennenlernen kann. Und beide freuen sich so aneinander und sind glücklich darin, den anderen kennenzulernen. Auch wenn es da Ecken und Kanten gibt, ist es trotzdem so ein erfülltes Miteinander. Und so ähnlich kann ich mir das vorstellen, dass die Beziehung zu Gott, umso tiefer sie wird, umso tiefer die Beziehung zu Gott wird, umso tiefer die Freude an Gott wird, weil man ihn tiefer und besser kennenlernt. Und da glaube ich, dass dieses Bild von dem Ehepaar auch irgendwo seine Grenzen hat und dann doch nicht so ganz passt, weil Gott nicht begrenzt ist, sondern in Gott unbegrenzte Freude ist und bis in alle Ewigkeit wir nie irgendwie uns nie langweilig wird, Gott kennenzulernen, weil er immer noch mehr Facetten hat, immer noch tiefer man ihn kennenlernen kann. In Philipper 4 geht es nach dem Vers 4 dann weiter mit so einer Art Aufzählung von dem, wie die Menschen in der Gemeinde in Philippi leben sollen, dass sie keine Sorgen haben sollen, dass sie dankbar sein sollen, dass sie ein tugendhaftes Leben haben sollen, gerecht und rein sein sollen. Und ich sage jetzt, sie sollen so sein, aber ich möchte damit deutlich machen, am Anfang steht diese Freude an Gott. Und ich glaube, mit genau dieser Perspektive hat Paulus das geschrieben. Am Anfang steht die Freude an Gott, diese tiefe Gemeinschaft an Gott, diese Sehnsucht nach Gott, immer wieder bei ihm zu sein, in ihm erfüllt zu werden. Und daraus kommt dieses Leben, was Gott ähnlich ist, was dann nicht mehr eine Anstrengung ist, sondern wie Gott uns dann verwandelt, ihm gleich. Und darauf werde ich jetzt nicht mehr allzu weit eingehen, aber ich finde es beeindruckend, wirklich beeindruckend, dass Paulus diesen ganzen Brief in nicht so einfachen Umständen geschrieben hat, dass er diesen Brief an die Philipper geschrieben hat unter Umständen, dass er im Gefängnis saß, ein Prozess im Gang war, in dem vielleicht sogar das Leben hätte kosten können und er trotzdem, trotz all dieser schwierigen Umstände, uns das vorlebt und sagt, freut euch an Gott, macht euch nicht abhängig von all euren Lebensumständen, sondern seid eng mit Gott verbunden, findet eure Freude in ihm und auch wenn alle eure Umstände bescheiden sind, dann lenkt euren Blick nicht auf die Umstände, sondern auf Gott und werdet in ihm glücklich. Ich möchte genau dazu noch zwei Verse aus Habakuk vorlesen, die für mich da auch sehr eindrücklich sind. Vielleicht als kurzer Hintergrund, im alten Israel war Landwirtschaft immer so die Lebensgrundlage. Israel war immer vom Regen abhängig, das heißt, wenn es nicht geregnet hat, gab es keine Ernte, das heißt Hungersnot, das heißt Tod. Und genau mit diesem Hintergrund finde ich es total krass, was da steht in Habakuk 3, Vers 17 bis 18. Der Feigenbaum trägt keine Blüten und der Weinstock bringt keinen Ertrag. Noch kann man keine Oliven ernten. Und auf unseren Feldern wächst kein Getreide. Es fehlen Schafe und Ziegen auf den Weiden und auch die Viehställe stehen leer. Und doch will ich jubeln, weil Gott mich rettet. Der Herr selbst ist der Grund meiner Freude. Ich finde das so eindrücklich, dass Gott unsere Freude sein kann und dass Menschen schon vor uns erlebt haben. Deshalb glaube ich, wir können das auch erleben. Und Gott, trotz aller Umstände, die noch so schlimm auch sein können, tiefe Freude in unser Herz legen kann. Ein Gott hat uns als Beziehungsmenschen geschaffen, als Gegenüber zu sich. Deshalb ist es wichtig, dass wir in Beziehung zu ihm leben und in ihm unsere Freude finden, unsere Sehnsucht auf ihn ausrichten. Und wenn Gott unsere Sehnsucht wird und wir ihn immer mehr zu unserer Sehnsucht werden lassen, dann werden wir auch nicht mehr abhängig sein von unseren Umständen. Dann wird unsere Freude nicht mehr durch unsere Umstände gedämpft. Was mir wichtig ist, mit anderen Worten kann ich es, glaube ich, gar nicht ausdrücken, ist die Sehnsucht nach Gott ist der Schlüssel in ein tatsächlich fröhliches, freudiges Leben, was nicht sich um uns selber dreht, sondern was die Bestimmung Gottes für uns ist, dass wir ihn verherrlichen, ihm ganz Raum geben in unserem Herzen. Das ist einfach die Sehnsucht nach Gott. Ich möchte nochmal zu diesem Marmeladenprinzip zurückkommen. Wenn du jetzt sagst, dass du vielleicht Gott noch nie so erlebt hast, wenn du diesen ersten Geschmack von Gott noch gar nicht hattest, du gar nicht weißt, wie du dich an Gott freuen kannst, weil du dich noch gar nicht so richtig kennst, dann möchte ich dich einladen, da heute dein Herz zu öffnen, ihm das einfach so zu bringen, dein Herz ihm auszuschütten. Weil ich davon überzeugt bin, dass diese erste Kostprobe von Gott alles verändert, weil dadurch so eine tiefe Sehnsucht geweckt wird, dass man sich nicht mehr zwingen muss dazu, Gott zu mögen, sondern dass es einen dort hinzieht. Ich hatte heute Morgen, als ich nochmal so ein bisschen durchgegangen bin durch meine Predigt, so ein Bild gehabt vor Augen, dass Gottes Geist in den Raum hier so reinweht. Aber nicht so stürmisch und turbulent, sondern ganz zart. Sodass ich glaube, dass Gott damit sagen wollte, dass heute der Raum ist, so ganz sachte, ganz vorsichtig, ihm mal das Herz zu öffnen, ihn einzuladen, diese erste Kostprobe möglich zu machen. Genau dazu möchte ich euch jetzt ermutigen für die Lobpreiszeit, dass ihr Gott euer Herz aufmacht, von ihm alles erwartet und einen Druck von euren eigenen Schultern wegwerft, weil es bei diesem Thema Freude nicht darauf ankommt, dass äußerlich alles toll ist und alles flutscht und läuft, sondern Gott es schenkt, Gott das in unser Herz hineinlegt, dass wir in ihm Zufriedenheit erleben. Amen.